NDR Info. Echo des Tages.
Großbritanniens Premierminister David Cameron verteidigt im Londoner Unterhaus sein Nein zur Änderung der EU-Verträge. Nach den massiven Protesten vom Wochenende lehnt der Kreml in Moskau Neuwahlen weiterhin ab. In der FDP eskaliert der Streit über den Mitgliederentscheid. Zu dieser parteiinternen Abstimmung über den Euro-Rettungsschirm und die Kontroverse darum heute auch unser Kommentar. Und der rot-schwarze Senat in Berlin hat einen Fehlstart zu verkraften. Heute ist der christdemokratische Senator für Justiz und Verbraucherschutz zurückgetreten. Soweit einige unserer Themen im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Im Studio begrüßt Sie Julia Borutta. Guten Abend. Wer gegen das Drängen von 26 EU-Mitgliedstaaten hart bleiben kann, der übersteht auch eine kontroverse Debatte im traditionell lautstarken britischen Unterhaus. David Cameron, der britische Regierungschef jedenfalls, ging heute selbstbewusst in die Parlamentsdebatte. Er habe in Brüssel zum Wohle der Briten den Londoner Finanzplatz verteidigt. Dass ausgerechnet die britischen Banken heute eher verhalten auf Camerons Brüsseler Veto reagierten, konnte ihn nicht schrecken. Aus London, Barbara Wesel.
Die Erklärung des britischen Bankenverbandes heute ist für den Premier eher eine Art kalter Dusche gewesen. Wir müssen sicherstellen, dass wir gute und solide Bündnisse haben, hieß es da. Und es ist zu früh, Schlüsse aus der Politik der Regierung zu ziehen. Ein Begeisterungssturm hört sich anders an. Dabei wollte David Cameron doch gerade seine Finanzwirtschaft vor Übergriffen aus Brüssel schützen. Aber er ist ein blendender Verkäufer seiner eigenen Politik. Ungerührt steht er im Unterhaus auf und behauptet:
I went to Brussels with one objective, to protect Britain's national interest. And that is what I did.
Ich bin mit einem Ziel nach Brüssel gegangen, das nationale Interesse Großbritanniens zu verteidigen. Da ist ihm der große Beifall seiner eigenen Partei allemal sicher. Ist es nicht richtig, dass Großbritannien jetzt eine viel bessere Verhandlungsposition hat, weil die anderen wissen, dass unser Premier auch Nein sagen kann, wenn es nötig ist? Meint John Redwood. Aber nicht nur die Konservativen, sondern auch große Teile der britischen Bevölkerung geben sich derzeit einer Art nationalen Aufwallung hin, fühlen sich als britischer David gegenüber dem Goliath EU und glauben, Cameron habe dem europäischen Riesen einen Stein ins Gesicht geschleudert. 57% der Briten, so zeigte eine Umfrage, glauben, ihr Regierungschef habe mit seinem Veto das Richtige getan. Und entgegen allerlei Kritik und Vermutungen hier und auf dem Kontinent, was die Folgen des Veto angeht, versichert der Premier:
Britain remains a full member of the European Union.
Großbritannien bleibt volles Mitglied der Europäischen Union und die Ereignisse der vergangenen Woche ändern daran nichts. Allerdings macht Cameron dabei auch einmal mehr klar, dass er im Prinzip an ein anderes Europa denkt, als das, was die übrigen 26 Mitgliedsländer im Sinn haben.
But I believe in an EU with the flexibility of a network, not the rigidity of a block.
Ich glaube an eine EU mit der Flexibilität eines Netzwerkes und nicht mit der Starre eines Blocks. Das heißt, die Briten wollen weniger und nicht mehr Europa, während die EU doch gerade dabei ist, sich eine gemeinsame Haushaltskontrolle zu verordnen. Und der Pferdefuß des britischen Nein in Brüssel wird übrigens auch völlig klar.
I understand why they want to use EU institutions.
Ich verstehe, warum sie die 26 EU-Institutionen benutzen wollen. Aber das ist neues Gelände und es entstehen wichtige Fragen. Das werden wir in den nächsten Monaten intensiv diskutieren. Da zieht also neuer Streit herauf. Cameron will nicht, dass die Kommission oder der Gerichtshof von den 26 in der neuen Fiskalunion benutzt werden. Und die wollen seinetwegen natürlich nicht eine Parallel-EU erfinden müssen. Die Opposition hingegen kritisiert den vermeintlichen Sieg des Premiers in Brüssel in Grund und Boden. Er hat unseren Platz am Verhandlungstisch aufgegeben. Er schützt die britische Wirtschaft nicht, sondern schadet ihr. Er ist mit einem schlechten Deal zurückgekommen und viele haben gefürchtet, es würden sich im Ergebnis 17 EU-Länder zusammenschließen. Wenige haben die diplomatische Katastrophe vorhergesehen, dass nun 26 zusammengehen und nur Großbritannien allein zurückbleibt, sagt Labour-Führer Ed Miliband.
Es waren die größten Demonstrationen seit dem Ende der Sowjetunion, die Russland am Wochenende erlebte. Zu Zehntausenden gingen die Menschen in Moskau und anderen Städten auf die Straße, um gegen den mutmaßlichen Betrug bei den Parlamentswahlen zu demonstrieren. Präsident Dmitri Medvedev kündigte daraufhin an, die Rechtmäßigkeit der Wahl prüfen lassen zu wollen. Der Kreml-Sprecher ergänzte allerdings heute, diese Prüfung werde selbstverständlich nichts am Wahlergebnis ändern. Aus Moskau, Hermann Krause.
Bereits am Vormittag sagte Generalstaatsanwalt Juri Čajka, die bisherigen Untersuchungen hätten gezeigt, dass es bei den Parlamentswahlen nur minimale Fälschungen in einer Größenordnung von 0,5% gegeben habe, mehr nicht. Deshalb bestehe auch kein Grund, das Wahlergebnis in Frage zu stellen. Dennoch formierte sich die Opposition in einem Moskauer Hotel zu einem ersten runden Tisch. Darunter die Grande Dame der russischen Menschenrechtsbewegung, Ludmila Alexejewa von der Helsinki-Gruppe. Zu den Geschehnissen in den letzten Tagen ist es gekommen, nicht weil die Menschen etwa wirtschaftliche Not leiden. Nein, sie wollen, dass ihre gesellschaftliche Würde wiederhergestellt wird. Und das verlangt besonders die junge Generation. In einer Resolution forderte der Runde Tisch, die herannahende Diktatur zu verhindern. Michail Kasjanow, Ministerpräsident unter Boris Jelzin, sagte: Wir haben den Entschluss gefasst, die Wahlen als nicht stattgefunden zu betrachten. Jeder soll in Zukunft das Recht haben, sich auch als Präsidentschaftskandidat zu bewerben. Und da scheint sich an diesem Montag einiges zu bewegen. Der ehemalige Finanzminister Alexei Kudrin, der von Medvedev gefeuert worden war, obwohl er im Lande und auch international großes Ansehen genoss, erklärt in einem Zeitungsinterview, er könne sich durchaus vorstellen, eine liberale Partei zu gründen. Genauso überraschend kam die Ankündigung des Milliardärs Michail Prochorow, sich als Präsidentschaftskandidat aufstellen zu lassen. Der exzentrische Geschäftsmann, der mit einem geschätzten Vermögen von 18 Milliarden Dollar als drittreichster Russe bezeichnet wird, hatte vor den Parlamentswahlen bereits versucht, eine Partei zu gründen, war vom Kreml aber kaltgestellt worden. Nun will er gegen Wladimir Putin antreten. Was das Gefühl der Angst betrifft, so bin ich mehrmals gefragt worden, ob ich mich nicht fürchte. Nein, ich habe keine Angst. Wir werden nicht lügen. Was wir meinen, das werden wir vorschlagen. Putin selbst war heute nach zweitägiger Abstinenz mal wieder im Fernsehen zu sehen. So weihte der Ministerpräsident, sichtlich besser gelaunt als in den Tagen zuvor, den vierten Block eines Kernkraftwerks im Gebiet Twer ein. Äußerungen von ihm zur aktuellen politischen Situation wurden nicht verbreitet. Stattdessen gab es am Abend auf dem zentralen Manegeplatz im Zentrum Moskaus eine Pro-Putin-Demonstration mit ca. 20.000 Menschen. An der Kundgebung nahm auch Dmitri Rogozin, der Repräsentant Russlands bei der NATO, und einige Vertreter der Parteispitze Geeintes Russland teil. Wie zu erwarten, verlief die Demonstration ohne Zwischenfälle.
Hermann Krause über die Folgen der Proteste in Russland. Ein schwieriger Streit mit einer sauberen Lösung unter echten Demokraten. Unter diesem Motto hätte das Ringen um den Euro-Rettungsschirm in die FDP-Parteigeschichte eingehen können. Hätte. Bis zum Wochenende. Da nämlich hatte Parteichef Philipp Rösler den noch laufenden Mitgliederentscheid über die Europolitik der Freien Demokraten vorzeitig für gescheitert erklärt. Das nötige Quorum für einen Parteibeschluss werde der Mitgliederentscheid nicht zusammenbringen, weiß sagte Rösler in einem Interview. Ein Unding, findet der Initiator des Mitgliederentscheids, der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler. Und nicht nur er. Aus Berlin Gerd Debenbrock.
Das sei keine glückliche Formulierung gewesen, um es freundlich zu formulieren, kritisierte der schleswig-holsteinische Fraktionschef Wolfgang Kubicki die Einlassung seines Parteichefs Rösler. Und auch Frank Schäffler, der den bisherigen Kurs der Partei in der Euro-Krise revidieren will, sieht sich und seine Mitstreiter nicht korrekt behandelt.
Das halte ich nicht für fair. Man warte das Ergebnis in Demut ab und bewerte es dann hinterher. Das gehört sich bei Wahlen so.
Rückendeckung, nicht in seinem europakritischen Anliegen, aber in Bezug auf den Umgang mit dem Mitgliedervotum erhält Schäffler auch vom politischen Gegner. So sprachen SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles und der Parteivorsitzende der Grünen, Cem Özdemir, von einem merkwürdigen Demokratieverständnis bei den Liberalen.
Das ist ein Hohn für jedes einzelne FDP-Mitglied. Und damit zeigt sich auch, dass diese neue Führung nicht mal die Kraft hat, sich dem Votum ihrer eigenen Mitglieder zu stellen.
Wenn der Vorsitzende der Partei schon einige Tage bevor der Mitgliederentscheid abgeschlossen ist, quasi schon das Ergebnis verkündet. Das zeigt dann doch, dass es mit der innerparteilichen Demokratie in der FDP nicht wirklich weit her ist.
Die Parteispitze hingegen verteidigt sich gegen die Vorwürfe. Sie hätte sich gewünscht, das notwendige Quorum von 30% werde erreicht, behauptete FDP-Generalsekretär Christian Lindner, aber
es zeichnet sich ab mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass das notwendige Quorum nicht erreicht werden wird. Auch in dem Fall wäre der Kurs der FDP-Führung bestätigt.
Bis zum Wochenende waren dem Vernehmen nach erst rund 16.000 der notwendigen 21.500 Stimmen eingegangen. Auch eine Nichtbeteiligung sei eine aktive taktische Entscheidung von Mitgliedern der FDP, sagte Lindner. Der Generalsekretär wies zugleich Vorwürfe zurück, das Verfahren laufe nicht korrekt. Es seien im Parteivorstand heute auf ausdrückliche Nachfrage keine Mängel benannt worden.
Damit nehmen wir diese Vorwürfe, auch Frank Schäffler übrigens selber nicht, damit nehmen wir diese Vorwürfe zu den Akten.
Frank Schäffler bekräftigte nach den Gremiensitzungen, dass es sehr wohl Mängel gegeben habe.
Wir hatten schon keine Waffengleichheit.
Die Parteiführung sei mit ihrem Apparat in einer günstigeren Position und die Abstimmungsunterlagen seien sehr unübersichtlich gewesen.
Am Freitag soll dann übrigens das Ergebnis vorliegen. Das Ergebnis einer Mitgliederbefragung, die eine demokratische Partei und ihre Führung hätte schmücken können. Sofern sie fair abläuft. Hat Parteichef Rösler diese Chance verspielt? Jochen Zierhut kommentiert.
Der Mitgliederentscheid über die Euro-Stabilisierung ist schon jetzt zum Debakel geworden für die FDP. Selbst wenn sich die sogenannten Euro-Rebellen um Frank Schäffler mit ihrem zweifelhaften Anti-Europa-Kurs wohl nicht durchsetzen werden. Schlimm genug, wenn das Interesse der Parteibasis an der wichtigen Kursentscheidung tatsächlich so gering sein sollte, dass das Quorum nicht erreicht wird, die Abstimmung also nach den Parteistatuten nicht anerkannt werden kann. Den Liberalen hat dabei weniger der ungeliebte Euro-Stabilisierungsgegner Schäffler als die Parteispitze geschadet. Allen voran FDP-Chef Philipp Rösler, der 3 Tage vor dem Ende der Einsendefrist das Votum vorab für gescheitert erklärte. War das Verzweiflung? Existenzangst? Jedenfalls dokumentierte der immer noch blasse Parteivorsitzende eindrucksvoll, dass Euro-Kritiker Schäffler recht hat, wenn er unterstellt, die Parteiführung habe nie ein wirkliches Interesse an der Abstimmung gehabt. Behauptet hat die aber etwas anderes, nämlich, dass diese basisdemokratische Abstimmung ein Gewinn sei für die FDP. So hat es Generalsekretär Lindner heute wieder verkaufen wollen. Richtig ist, erst als die Parteiführung den Mitgliederentscheid nicht mehr verhindern konnte, fand sie den basisdemokratisch toll. Nun wird umgedeutet, die Zurückhaltung der Basis beim Mitgliederentscheid wird als Zustimmung für den Kurs der Parteiführung gewertet. Zitat Lindner, Handeln durch Nichthandeln. Was auch immer Parteichef Rösler bewogen haben mag, vorzeitig das angebliche Scheitern des Mitgliederentscheids herauszuposaunen. Er hat der Partei geschadet, weil er deutlich machte, wie zerrissen die FDP und wie politisch gelähmt ihr Vorsitzender ist. Der Chef der jungen Liberalen, Lasse Becker, hat es auf den Punkt gebracht. Geschickter wäre gewesen, nochmal dazu aufzurufen, dass abgestimmt wird und für den Beschluss zu werben, den wir im Bundesvorstand nahezu einstimmig gefasst haben. Das aber hätte Rösler und Lindner mehr Souveränität abverlangt, die haben sie aber offenbar nicht. Die Nerven scheinen blank zu liegen. Die Jungs an der Parteispitze haben offenbar ganz übersehen, dass das Nichthandeln der Basis nach hinten losgehen kann. Der lähmende Richtungsstreit in der FDP wird so weitergehen. Denn im Gegensatz zur mangelnden Lust an Basisdemokratie ist die Freude am liberalen Streit sehr ausgeprägt.
Die Freien Demokraten und der Mitgliederentscheid über den Euro-Rettungsschirm. Soweit der Kommentar von Jochen Zierhut auf WDR 5 und NDR Info. Die Zeit ist 18.43 Uhr. Die rot-schwarze Regierung von Bürgermeister Klaus Wowereit in Berlin hat ihren Start verstolpert. Ihr Senator für Justiz und Verbraucherschutz, Michael Braun, erklärte heute nach nur 11 Tagen im Amt seinen Rücktritt. Der Grund? Er soll in dubiose Immobiliengeschäfte verstrickt sein. Aus Berlin, Susanne Gugel.
Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Vielen Dank, alles Gute für die Amtsführung.
Der Amtseid und die guten Wünsche des Parlamentspräsidenten sind kaum verklungen. Da stellt Michael Braun sein Amt als Berlins Justiz- und Verbraucherschutzsenator wieder zur Verfügung. Nach einer Präsidiumssitzung der Hauptstadt-CDU gab CDU-Chef Frank Henkel Brauns Schritt bekannt, stellte sich aber weiter hinter seinen Parteifreund.
Wir haben keinen Grund daran zu zweifeln, dass sich Michael Braun korrekt verhalten hat. Er hat die Praktiken dieser unseriösen Geschäftemacher, von denen er als Notar missbraucht worden ist, selbst in aller Form scharf verurteilt. Wir bedauern ausdrücklich, dass die zahlreichen Argumente für Michael Braun öffentlich nicht zur Kenntnis genommen wurden.
Dem 55-jährigen Michael Braun, seit vielen Jahren Abgeordneter im Berliner Parlament und Notar mit Kanzlei am Kurfürstendamm, hatten Verbraucheranwälte und Anlegerschützer vorgeworfen, als Notar an der Beurkundung von verbindlichen Kaufangeboten für sogenannte Schrottimmobilien beteiligt gewesen zu sein oder zumindest die Augen davor fest verschlossen zu haben. Braun selbst hatte die Vorwürfe stets bestritten, aber eingeräumt, Kaufangebote beurkundet zu haben.
Ich bedauere ausdrücklich, dass ich ein Teil beurkundet habe, wobei ich noch nicht einmal weiß im Einzelfall, ob die Sachen, die ich beurkundet habe, tatsächlich Schrottimmobilien waren. Das weiß ich nicht.
Berlins regierender Bürgermeister Klaus Wowereit nannte Brauns Rücktritt heute einen notwendigen Schritt. Unabhängig von der juristischen Beurteilung der Vorwürfe gäbe es auch die politische.
Wie bewertet man, dass das jemand für Verbraucherschutz zuständig ist, der selber offensichtlich zumindest hätte wissen können, dass da Grundstücksgeschäfte gemacht werden, die vielleicht doch nicht dem normalen Geschäftsgebaren unterliegen.
Auch die Opposition begrüßte Brauns Rücktritt. Für die Fraktionsspitze der Piraten hat der Fall Braun aber auch sein Gutes. Durch das Verhalten Brauns seien die Berliner zumindest auf die Machenschaften mit Schrottimmobilien aufmerksam geworden. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Abgeordnetenhaus, Ramona Popp, sieht durch den Rücktritt indes die rot-schwarze Koalition beschädigt.
Rot-Schwarz hat als selbsternannte Gute-Laune-Koalition angefangen, hat jetzt einen veritablen Fehlstart hingelegt. Das wirft kein gutes Licht auf diese Koalition, die sich jetzt offensichtlich auch sang- und klanglos in die Winterpause verabschieden will. Das geht so nicht.
Jürgen Blache von der Schutzgemeinschaft für geschädigte Kapitalanleger, der Klagen gegen Michael Braun angekündigt hatte, nannte dessen Rücktritt einen Sieg für den Verbraucherschutz.
Das hat ja lange gedauert, bis er sich dazu entschlossen hat, das zu tun. Er hätte es auch besser gleich machen sollen. Aber man kennt ja von den Politikern, die verfahren ja überwiegend alle so, dass man ihnen erst alles ganz genau nachweisen muss. Und alles, was man ihnen nachweist, das geben sie zu.
Wer Michael Braun im Amt nachfolgen soll, ist noch offen. Bis auf Weiteres übernimmt Gesundheitssenator Mario Chaya die Amtsgeschäfte.
Berlins Verbraucherschutzminister Michael Braun ist zurückgetreten, es berichtete Susanne Gugel. Der Energiekonzern E.ON will 6.000 Stellen in Deutschland streichen. Die Mitteilung des Unternehmens überrascht nicht. Bereits im August hatte der Strom- und Gaslieferant massive Einschnitte angekündigt. Gründe sind die Atomwende und das schwächelnde Gasgeschäft. Wie genau die Arbeitsplätze abgebaut werden sollen, ist noch offen. Einzelheiten von Jörg Marksteiner.
Die E.ON-Betriebsräte rechnen mit einem langen Abend. Denn die Arbeitnehmervertreter und die Konzernspitze sind sich alles andere als einig, wie genau der geplante Stellenabbau ablaufen soll. In Deutschland sollen bis 2015 rund 6.000 Arbeitsplätze wegfallen, weitere 5.000 im Ausland. Kernforderung der Gewerkschafter und Betriebsräte: In keinem Fall soll es bei Deutschlands größtem Strom- und Gaslieferanten zum Tabubruch kommen, dem erstmaligen Ausspruch von betriebsbedingten Kündigungen bei E.ON. Genau diese Option will sich E.ON-Chef Johannes Theissen aber offen halten, als letztes Mittel, falls nicht genügend Mitarbeiter freiwillig den Energieversorger verlassen, etwa durch Abfindungen und Altersteilzeit. Klar ist andererseits auch, dass eine natürliche Fluktuation, in dem wegfallende Stellen nicht neu besetzt werden, nicht ausreichen wird. In der Aufsichtsratssitzung geht es nun um die Details der Mittelfristplanung. Medienberichten zufolge könnte der Abbau vor allem in der Verwaltung des Energieriesen so aussehen. In Deutschland wechseln rund 3.000 Mitarbeiter in den Vorruhestand. 500 befristete Verträge würden nicht verlängert und weitere 2.500 Mitarbeiter könnten in eine Transfergesellschaft wechseln. Dort würden sie zunächst weiter ihr altes Gehalt beziehen, sollen dann aber in andere Unternehmen vermittelt werden. Offen ist jedoch, ob die Gewerkschaften eine solche Lösung mittragen würden. Denn gelingt der Jobwechsel aus der Transfergesellschaft in neue Firmen nicht, würde am Ende vermutlich doch eine Kündigung drohen. Insgesamt will E.ON bis 2015 rund 1,5 Milliarden Euro an Personal- und Sachkosten einsparen, so lautet die Zielvorgabe.
Jörg Marksteiner über den Stellenabbau bei E.ON. Was bewegt Menschen dazu, andere herabzusetzen, sie auszugrenzen oder gar körperlich anzugreifen? Gegen welche Gruppen richtet sich diese Menschenfeindlichkeit in Deutschland und hat sie sich über die Zeit gewandelt? Diesen Fragen geht das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni Bielefeld nach. Auch die Entwicklung von Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus beobachten die Forscher. Sie ergründen die Fieberkurve einer ganzen Gesellschaft und stellten heute ihre 10-Jahres-Bilanz vor. Volker Schaffranke mit den Einzelheiten.
Das Fazit der 10-Jahres-Studie des Forscherteams um den Bielefelder Soziologen Wilhelm Heidmeier über die deutschen Zustände kann eigentlich nur heißen, das Glas ist halb leer und leider nicht halb voll. Denn auch wenn in Deutschland die rechtspopulistischen Einstellungen zurückgehen, die Gefahr von rechts ist nicht geringer geworden. Beate Küpper.
Wir hören hin und wieder von Gewalt von links. Ja, die gibt es. Aber wenn wir uns unsere Bevölkerungsumfrage anschauen, dann sehen wir ganz eindeutig eine Zunahme von Gewaltaffinität mit einer zunehmenden Selbstpositionierung ins rechte Spektrum.
Über 9% der 2000 Befragten sind aktuell zu den Rechtspopulisten zu zählen. Zu Beginn der Befragungen waren es noch über 13%. Dies sei aber kein Grund zur Entwarnung, meint Anna Klein.
Zusammenfassend können wir feststellen, einerseits erfreulich, das rechtspopulistische Potenzial ist kleiner geworden. Gleichzeitig ist es aber offenbar ein größeres Problem, denn die Protestbereitschaft wächst innerhalb von diesem Potenzial und die Gewaltbereitschaft steigt.
Eine andere wesentliche Beobachtung über all die Jahre: die Diskriminierung von Langzeitarbeitslosen und Obdachlosen steigt. Über 50% der Befragten sind der Auffassung, die meisten Langzeitarbeitslosen sind nicht wirklich daran interessiert, einen Job zu finden. Das Denken, nur wer leistet, wer nützlich und effizient ist, der zähle was, habe erheblich zugenommen, muss Forschungsleiter Wilhelm Heidmeier leider feststellen.
Das heißt, dass Menschen bzw. Gruppen allein aufgrund von Nützlichkeit, Effizienz, Verwertbarkeit beurteilt werden und das verletzt die Würde in jedem Fall.
Neoliberales Denken sei im Alltag angekommen und werde gegen schwache Gruppen in Stellung gebracht, so Heidmeier. Unsere Gesellschaft sei gespaltener als noch vor 10 Jahren. Über 90% sagen deutlich, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Darunter leide auch die kulturelle Vielfalt in unserem Land, so das Fazit. Zwar sei zum Beispiel Sexismus und Homophobie leicht zurückgegangen, aber immer noch die Hälfte der Befragten sagt 2011, sie hätten große Probleme, in eine Gegend zu ziehen, in der viele Muslime leben. Jeder Dritte glaubt zudem, dass zu viele kulturelle Unterschiede Deutschland eher schaden würden. Für unser Land sei das kein gutes Zeichen, ist Forschungsleiter Wilhelm Heidmeier überzeugt.
Das ist eine, glaube ich, wichtige Aussage, dass es insgesamt für die betroffenen schwachen Gruppen keine durchgreifende Verbesserung in diesen Jahren gegeben hat.
Bilanziert Professor Wilhelm Heidmeier in seiner 10-Jahres-Studie über die Vorurteile und Aggression gegen Minderheiten in Deutschland. In Italien wird gestreikt. Nur 3 Stunden waren es heute, aber sie bilden den Auftakt zu einem Generalstreik, der die ganze Woche dauern soll. Die Gewerkschaften reagieren damit auf das Sparpaket von Regierungschef Mario Monti. In seiner Nachtsitzung gestern hatte er die Gegner seiner Sparpläne nicht von seinem Kurs überzeugen können. Aus Rom, Tillmann Kleinjung.
Mario Monti ist angetreten mit dem Vorsatz, Italien einem rigiden Sparkurs zu unterziehen. Der, so sein Versprechen beim Regierungsantritt, sollte sozial ausgewogen sein. An dieses Versprechen erinnerten ihn heute zigtausende Beschäftigte, die sich in ganz Italien dem Generalstreik angeschlossen hatten und so wie Giacomo in Rom gegen den Sparkurs demonstrierten. Wir haben nichts gegen Monti persönlich. Sicherlich ist er fachkundig, intelligent und auch vertrauenserweckender als die, die vorher da waren. Das Problem ist, dass er kassieren will, und zwar sofort. Er holt sich das Geld da, wo er sicher ist, es zu bekommen, und nicht dort, wo er sich anstrengen müsste. Bis zuletzt haben die Gewerkschaften versucht, den Ministerpräsidenten von ihrer Idee einer Vermögenssteuer zu überzeugen. Herausgekommen ist nur eine Art Mini-Luxussteuer auf Edeljachten und Privatflieger. 30 Milliarden Euro umfasst das Sparpaket Montis, das er mit Einsparungen und Mehreinnahmen zusammenbekommen will. Die Einsparungen treffen vor allem die Rentner, die auf einen Inflationsausgleich verzichten müssen. Die Mehreinnahmen holt sich Monti von allen Bürgern. Die Mehrwertsteuer wird um 2% erhöht, die Mineralölsteuer wurde bereits in der vergangenen Woche massiv angehoben und eine unter Berlusconi abgeschaffte Immobiliensteuer wird wieder eingeführt. Das trifft alle Italiener, sagt Giovanna. In Italien besitzen die meisten Leute eine Wohnung. Sie haben sie erspart oder sie haben die Ersparnisse der Eltern bekommen. Wir werden wohl für unsere Kinder keine Wohnung zusammensparen können. Aber unsere Eltern konnten uns noch eine vererben. Eines hat Monti jetzt schon geschafft. Er hat die gespaltene Gewerkschaftsszene in Italien wieder geeint. Zum ersten Mal seit Jahren beteiligen sich alle großen Gewerkschaften wieder an einem Generalstreik. Der Auftakt heute fiel eher verhalten aus. Im öffentlichen Leben gab es nur wenige Auswirkungen, keine großen Massenkundgebungen. Man könnte auch sagen, eine dezente Kampfansage an Monti.
Und während die Italiener noch versuchen, ihren Haushalt in Ordnung zu bringen, sind die hochverschuldeten Griechen längst gezwungen, internationale Prüfer in ihre Haushaltsbücher schauen zu lassen. Dazu trafen heute Experten der sogenannten Troika aus EU, Europäischer Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds in Athen ein. Es geht unter anderem darum, wie das neue Hilfsprogramm in Höhe von 130 Milliarden Euro am wirksamsten umgesetzt werden kann. Christian Buttgereit berichtet.
Verhandelt wird seit heute auch mit den privaten Gläubigern Griechenlands, vor allem Banken und Versicherungen. Ende Oktober hatten sich die Staats- und Regierungschefs der EU mit den Banken darauf geeinigt, Griechenland rund die Hälfte seiner Schulden zu erlassen. Einen Rückschlag hatte dieser Plan am Wochenende erhalten. Der deutsche Versicherungskonzern Talanx hatte angekündigt, sich dem freiwilligen Schuldenerlass für Griechenland zu entziehen. Auch wenn Talanx nur zu den kleinen Gläubigern Athens gehört, scheint es, als könnte die Ablehnung Signalwirkung haben. Zumindest hieß es aus dem griechischen Finanzministerium heute, die Verhandlungen seien sehr schwierig. Sollten sie scheitern, hätte das dramatische Folgen. Statt wie geplant würde die Staatsverschuldung bis 2020 nicht auf 120% der Jahreswirtschaftsleistung sinken, sondern bei 170% bleiben. Die Zinslast dürfte dann kaum noch zu schultern sein. Finanzminister Evangelos Venizelos machte den Ernst der Lage deutlich. Ich will sehr klar und unmissverständlich sein. Die Gespräche mit der Troika sind nicht nur kritisch, sie sind auch schwierig wegen der Beteiligung des privaten Bereichs an diesen Verhandlungen. Das Land muss schwierige Entscheidungen treffen und es gibt keinen Raum für Winkelzüge und Entweichungen. Medien spekulieren bereits über ein neues Sparpaket für Griechenland. Erfreulicher dürfte der Besuch der sogenannten EU-Taskforce sein. Deren Leiter Horst Reichenbach hat einen Katalog von mehr als 160 Projekten mitgebracht, mit deren Hilfe die griechische Wirtschaft angekurbelt werden soll. Dazu gehört der zweigleisige Ausbau der Bahnlinie Athen-Thessaloniki, die Erneuerung von Straßen auf den Inseln, Forschungsprogramme für die Universitäten, die Modernisierung des Flughafens in Thessaloniki und die Ausstattung der Steuerbehörden mit moderner Elektronik. Insgesamt sollen 125.000 Arbeitsplätze neu entstehen.
Ein gutes Netzwerk, Redetalent, Gewandtheit auf dem internationalen Parkett. Nelly Kroos, die EU-Kommissarin für Digitales, setzt ganz auf die unbenommenen Stärken Karl Theodor zu Guttenbergs, wenn sie ihn, wie heute geschehen, zum Berater für Internetfreiheit beruft. Als solcher sei er Teil einer EU-Strategie zur Unterstützung von Internetaktivisten in autoritären Staaten. Welche Kenntnisse und Fähigkeiten inhaltlicher Art zu Guttenberg für diesen Job mitbringt, blieb offen. Ohnehin interessierten sich die Journalisten auf der Pressekonferenz heute mehr für seine ganz persönliche Strategie, nämlich für die eines politischen Comebacks.
Um Missverständnisse zu vermeiden, nein, dies sei kein politisches Comeback, beteuerte Karl Theodor zu Guttenberg bei seinem Auftritt in Brüssel.
Just to avoid misunderstandings, this is no political comeback. And just to keep in mind, I've just moved to the United States, I've just moved there with my family. And I'm not planning to be back within the next weeks or months to come.
Er sei mit seiner Familie in die USA gezogen und plane nicht, in den kommenden Wochen oder Monaten nach Deutschland zurückzukehren. Guttenberg ist jetzt Berater der Kommission. Geld erhält er nicht. Nelly Kroos, die Kommissarin für die digitale Agenda, heuerte ihn an. Ich habe Karl Theodor vor dem Sommer angesprochen. Es war meine Idee, es war meine Entscheidung. Ich suche Talente und keine Heiligen. Als Berater soll er der Kommission nun helfen, eine Strategie für die Freiheit von Internetaktivisten und Bloggern zu entwickeln. Er soll Kontakte in Mitgliedstaaten, zu Hilfsorganisationen und zu Drittstaaten aufbauen, auch in die USA. Dort arbeitet Guttenberg in einem Think Tank. Das Ziel von Nelly Kroos, keine Unterdrückung mehr für alle, die im Internet ihre Meinung äußern, sich über Facebook zu Demonstrationen verabreden oder einfach nur kritische Seiten aufrufen wollen, ohne diese entweder nicht finden zu können oder im Knast zu landen. Doch mehr als diese Ankündigung konnte Kroos nicht machen. Um das Wie auszugestalten, will die Kommission nun Pläne entwickeln und Guttenberg soll helfen. Im Pressesaal der Europäischen Kommission stellten zahlreiche Journalisten kritische Fragen. Dass ausgerechnet Guttenberg die Freiheit im Internet verteidigen soll, der Mann also, der gegen eine Plattform gewettert hatte, auf der die Stellen seiner Doktorarbeit gesammelt wurden, die er abgeschrieben hatte.
Herr zu Guttenberg, eine Frage: Freiheit im Internet, heißt das nach Ihrer Lesart Copy und Paste für alle?
Versteinerte Miene bei Guttenberg, säuerlicher Blick, Antwort auf Englisch. Das hier ist ja kein Comeback für die deutsche Politik.
I've been personally exposed to the power of the Internet just this year. And I recognize and value its ability to hold those in power to account.
Er selbst sei der Macht des Internets ausgesetzt gewesen und heiße es gut, dass das Internet in der Lage sei, die Politik und die Mächtigen zur Verantwortung zu ziehen.
Und mit diesem Bericht von Christoph Prössl endet das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Im Studio verabschiedet sich Julia Borutta.